Schön, bei euch zu sein. Vielen Dank, Udo, für das Willkommen und den herzlichen Empfang. Ich glaube, die meisten kennen mich wohl, also brauche ich nicht viel zu mir zu sagen, außer dass ich Wolfgang heiße. Also wenn ihr so viele Titel da vor dem Namen seht, denkt nicht dran, Wolfgang reicht. Mit dem Nachnamen vertut man sich sowieso meistens. Ich heiße Heinrichs mit dem S dahinter, aber auch egal. Wolfgang ist gut und da begegnen wir uns und ich tue eine ganze Menge, klar, aber da kann man mich später zu befragen. Wir können vielleicht dann ins Gespräch kommen, denn das würde alles viel zu lange dauern. Und wir wollen doch mit ihm, mit unserem Herrn Jesus Christus, im Gespräch sein. Du hast gesagt, dass ich euch den Schwung geben will, das stimmt nicht ganz. Dieser Schwung kommt von oben, vom Heiligen Geist. Und ich muss auch immer selbst hoffen, dass Gott mir diesen nötigen Schwung gibt in all dem, was ich nun so mache und tue. Mit ihm im Gespräch bleiben. Es geht weiter. Es gibt Situationen, da vermissen wir Gott. Sicher, wir haben schon eine Menge Erfahrungen mit ihm gesammelt. Sicher, irgendetwas hat uns angesprochen. Sicher, wir ahnen, da ist etwas, was unser Leben bewegt oder doch wenigstens bewegt hat. Alles sicher. Aber gewiss, darf ich mal persönlich werden, deine letzte Gotteserfahrung, meine letzte Gotteserfahrung, wo ich gespürt habe, da spricht Gott wirklich zu mir und setzt mein Leben in Bewegung, er lässt mich nicht im Stich, sondern ist bei mir und gibt mir die Richtung, die ich wirklich fürs Leben nötig habe, gerade dann, wenn ich mich in einer Sackgasse befinde oder an irgendeinem Ort wie der Wüste, so wie David, der diesen Psalm, den ich gleich vorlesen werde, gesprochen hat, irgendwo in einer Bedrohung, wo ich sage, da kommst du gar nicht mehr weiter. Innerlich ausgetrocknet sein. Alles ist sicher in unserem Leben, aber nur eins ist gewiss, nämlich die Verheißung Gottes, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Das wäre jetzt das. Da soll es so sein wie bei einer guten Wasserleitung, wo die Pumpe noch funktioniert, oder bei einem guten Baum, der seine Wurzeln noch tief im Erdreich hat und dort von der Quelle schöpfen kann. Bei einer Wasserleitung ist es ja so, da müssen wir den Hahn aufdrehen, sonst kann nichts fließen. Und so ist das auch mit Gott, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben, dass wir ihn an uns herankommen lassen, uns nicht verschließen oder eine Mauer bauen, sei es nun des Zweifels oder auch der eigenen Schuld, wo wir sagen, nein, dass Gott sich mir zuwendet, das kann ja nicht passieren bei dem, wo ich in der Schuld nun in der Patsche sitze. Nein, diese Schuld will er ja von mir nehmen, denn er, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass er diese Schuld, diese Barriere, die zwischen mir und Gott steht, wegnimmt. Er hat für die Wasserversorgung bezahlt, er hat einen Brunnen gegraben, der unerschöpflich ist, er hat uns gewaschen von aller Schuld durch sein Blut am Kreuz. Und jeder, der glaubt, empfängt auch diesen Heiligen Geist. Wenn ich eben gesagt habe, wann hast du die letzte Erfahrung mit Gott gesammelt, dann möge man innerlich erschrecken und denken, oh, das ist, kann ja schon lange her sein. Aber vielleicht war es schon heute Morgen. Nur dir war es nicht bewusst, als Gott dich von deinem Schlaf erweckte. Dann sagte, guten Morgen, Udo. Schön, dass du da bist. Das hat er wirklich gesagt. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Oder du kannst natürlich deinen eigenen Namen da einsetzen und er dich dann hierher geleitet hat. Das alles ist eine Gotteserfahrung, auch in dem, was wir eben schon gehört haben und was wir miteinander an Gebet geteilt haben. Nun, die Erfahrung des Davids, du hast sie ja angesprochen. Es gibt eigentlich zwei Situationen, auf die man diesen Psalm beziehen kann. Die eine ist, dass er gleich am Anfang seines Lebens, nachdem er von Samuel gesalbt wurde als König und dann beim Hofe Davids war, dann doch fliehen musste vor eben diesem Saul, der ihn neidete. Und die andere Situation könnte eben die gewesen sein, dass er auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, muss ich mal vorstellen, nicht sein eigen Fleisch und Blut, Absalom, dann sich in die Wüste begab. Aber hören wir nun auch dieses, ist eigentlich ein Lied von David, Psalm 63. Ein Lied Davids, er dichtete es, als er in der Wüste in Juda war. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele, ich dürste nach dir. Wie ausgedörrtes, wasserloses Land im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich. Wie bei einem Festmahl mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz eng an dich. Und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Die Psalmen in der Bibel zeigen, wie Menschen mit Gott redeten und erfuhren, dass er immer da ist. Auch wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und denken, es geht gar nicht mehr weiter in unserem Leben, Gott ist da. Deshalb können diese Psalmen auch gerade dann eine Hilfe sein, wenn uns die eigenen Worte beim Gebet ausgehen. Weil hier Menschen ganz offensichtlich ebenfalls in konkreten Lebenssituationen mit Gott im Gespräch sind und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Dabei finde ich immer wieder die absolute Ehrlichkeit dieser Menschen beeindruckend. Es handelt sich eben nicht um ein frommes Gerede, sondern um reale Nöte, die reale Gefühle auslösen, für die die Psalmbeter dann auch Gott gegenüber die richtigen Worte finden. Unser Psalm bringt die Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck. Sehnsucht, du hast es angesprochen, inmitten der Einsamkeit. Man spürt dem Beter förmlich ab, wie er sich diese Nähe Gottes herbeisehnt. Er kann es gar nicht alleine aushalten. Er sitzt sozusagen ohne Gott auf dem Trockenen. Wir wissen, dass das Gebet in einer ganz konkreten Situation entstanden ist. Und wir können es nachempfinden, wie schlimm das für David war, nicht allein, weil er um sein Leben fürchten musste, sondern auch, weil er nicht einmal wusste, ob er je wieder in seinem Leben wirklich Tritt fassen konnte. David hatte bis dahin schon viele Höhen und auch Tiefen erlebt, aber was er nun durchmachen musste, war wirklich der Tiefpunkt seines Lebens. Dabei hätte er sich wahrscheinlich ein sehr viel ruhigeres Leben wünschen können. Zum Beispiel in Bethlehem, dort war er geboren, als Gott ihn berief. Bethlehem, das ist ein hebräisches Wort und heißt übersetzt Speisehaus eigentlich. Nicht? Also da gab es gut zu essen, man konnte da ganz gut leben. Dort hätte er ein ruhiges Leben führen können. Ein Leben, wie es seine Vorfahren schon immer getan haben. Sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und so weiter. Die waren alle Ziegen- und Schafhirte gewesen. Das ist nicht so ein idyllisches Leben, wie wir uns das vielleicht denken können, in diesen schönen Gemälden ausgeschmückt. Ein Hirtenleben ist schon ein ziemlich hartes Leben. Wer einen Hirte kennt oder eine Hirtin kennt, der weiß, was die alles machen müssen. Aber es ist eben nicht so ganz gefährlich, als wenn ich jetzt nun König sein soll, vor diesem Volk, dass das doch auch sehr angefochten ist, dass Kriege erleben muss, dass Feindschaft hat. Also er hätte dieses Leben haben können. Er hatte auch noch andere Karrieren, das wissen wir auch nicht. Er war ja eigentlich ein sehr guter Musiktherapeut gewesen am Königshof von Saul. Der konnte einem richtig schön aufspielen und dem depressiven Saul zu einer Freude verhelfen. Wäre ja auch eine tolle Sache gewesen. Er hätte auch eine Steinschleuderschule gründen können. Nicht? Das wäre auch ganz klasse. Nicht? Keiner beherrschte das so gut wie er. Oder er hätte sich irgend in eine Kneipe setzen können und dann immer wieder die Geschichte von Goliath und sich selbst erzählen können. Weißt du noch, wie ich den Goliath besiegt habe? Das war so ein großer Riese. Und ich mit meiner Steinschleuder und jeden Abend die gleiche Geschichte. Ja, wir lachen. Aber tatsächlich kenne ich Menschen, Gemeindemitglieder, die erzählen, wenn ich sie besuche oder wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, immer die gleiche Geschichte von dem, was sie in der Gemeinde Großes angestellt hatten. Damals, weißt du noch, da hatten wir die Evangelisation. Da habe ich das und das gemacht. Wie gut, dass ihr jetzt was Neues vorhabt. Da gibt es wieder, wie heißt das, New Way? My Way, einen neuen Weg und euren Weg wieder ganz neu anzufangen. Also David hätte das alles machen können, aber dann hat ihn Gott berufen und dieser Gott hat ihn in Beschlag genommen. Er hat ihm gesagt, ich habe dich geliebt und du bist mein Eigentum und du bist mein König. Ich habe dich jetzt gesalbt dazu, dass du meinen Auftrag erfüllst. Und dann hat sein Leben eine Wende genommen. So wie das immer geschieht, wenn Gott einem Menschen anspricht und sagt, dein Leben soll mir gehören. Siehe, ich habe dich bei deinen Namen gerufen, du bist mein. Da war etwas Wunderbares passiert. Das ist die Erwählung Gottes. Wir wissen, er war der Kleinste und Unbedeutendste in der Familie. Das muss schon gesagt werden. Die anderen Brüder, die er hatte, die größeren Brüder, die wussten, wenn es um die Wurst geht, er kriegt das letzte Stück, wenn überhaupt noch eins übrig bleibt. Und dann wurde der Kleinste auf einmal der Größte. Ein erfolgreicher Krieger, Schwiegersohn des Königs Sauls, Freund des Prinzen Jonathan. Es blieb nicht dabei. Er wurde ja dann später auch wirklich König und konnte sich durchsetzen gegen seine Feinde. All das hat David erlebt. Der Alltag stellt ihn vor ganz hohen Herausforderungen, wie er dir und mir ja auch Dinge in den Weg stellt. Und eigentlich sind wir doch in Jesus Christus Verwandte dieses Königs Davids. Sind wir auch Königskinder? Ich weiß nicht, wie du dich selbst begreifst. Kann natürlich auch gefährlich sein, nicht, wenn man sich sehr hoch von sich denkt, aber tatsächlich, du bist eine Prinzessin oder ein Prinz des höchsten Königs. Und wir sind jetzt hier eine Familie von ganz Höhergestellten. Königskinder. Besser als Grafen. Wir haben uns eben über Grafen unterhalten, aber Königskinder. Und der König, den wir haben, ist jetzt nicht ein Tyrann, sondern derjenige, der uns liebevoll aufweckt, ganz morgens früh schon, und uns in den Dienst nimmt. Und uns dient. Mit ihm im Gespräch bleiben. Ich habe uns mal so ein paar Punkte, drei Punkte rausgesucht, wie man das erleben kann. Das erste, Durst still er. Geht also um ihn, um Jesus. Das wissen wir schon aus der Getränkewerbung. Manche Getränke schmecken zwar gut, löschen aber nicht den Durst. Es ist also nicht nur wichtig, dass wir etwas trinken, sondern was wir in uns hineinkippen. Wasser des Lebens. Wasser des Lebens oder Zuckerwasser? Hilft nicht. Oder Betäubungsmittel? Ich könnte ganz viel davon erzählen. Ich habe ja auch schon mal Cola getrunken. Könnt ihr euch vorstellen, ich komme aus diesem kalten Deutschland, in die heiße Türkei. Auf einmal heiß, 40 Grad im Schatten so etwa. Und das Dümmste, was ich machen konnte, mache ich. Ich trinke mir eine Flasche Cola. Die entzieht meinem Körper Wasser. Alkohol, noch viel schlimmer. Betäubungsmittel. Nein, wir brauchen schon frisches Wasser. David will leben, er hat Durst mitten in der Wüste, er hat Lebensdurst. David hat Gott kennengelernt und darum weiß er, er allein hilft mir und bewahrt mich davor, auszutrocknen. Gerade weil er von Gott weiß, weil er seine Stimme kennt, weil er um das Geborgensein bei ihm weiß, hat er immer noch Durst. Und ich kann doch sagen, dass wir alle diesen Durst haben nach echtem Leben. Gott hat uns so geschaffen, Gott hat dich so geschaffen. Wenn man Fachleute fragt, was hinter einer Sucht steckt, so antworten sie, dass Sucht von Suchen kommt. Dass man sich versucht hat. Wir alle sind Menschen auf der Suche. Wir suchen als Menschen deshalb, weil wir so gemacht sind. Und wonach suchen wir? Wir suchen nach dem Leben. Und wir brauchen das, was Leben ausmacht. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Wärme, wir brauchen Annahme, wir brauchen Wertschätzung. Wir bekommen sie oft nicht, deshalb die Einsamkeit. Wir sind so gepolt, weil uns Gott so gemacht hat. Man hat einmal versucht, Menschen ohne Zuwendung aufwachsen zu lassen als Babys. Die sind einfach umgekommen. Die hatten alles, was sie für den Leib brauchten. Sie hatten Essen und Trinken, aber sie hatten keine Zuwendung. Das ist nicht genug. Es reicht nicht, wenn der Körper versorgt ist, wenn die Seele austrocknet. Was bei einem, der in der Sucht gerät, ganz offen zutage tritt, ist bei den Normalbürgern nicht so offen, aber eben doch ganz oft vorhanden, dass man an dem Leben vorbeilebt. Hinter der bürgerlichen Fassade, die oft auf Hochglanz poliert ist, bröckelt es gewaltig. Da lassen wir uns unterhalten, statt uns zu unterhalten. Da interessieren uns Schicksale irgendwelcher Prominenter mehr als das unserer Nachbarn. Nicht, was der Prinz Harry so getrieben hat und was er. Aber wissen wir über unsere Nachbarn mindestens genauso viel wie über diesen Prinz Harry? Frage ich mich. Interessiert uns das überhaupt? Da regt uns die falsche Abseitsentscheidung eines Linienrichters mehr auf als die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen im Abseits stehen. Und das ließe sich jetzt beliebig verlängern. Das kommt in unserem Psalm so schön zum Ausdruck, dass der Mensch ein Ganzes ist und die Sehnsucht nach Akzeptanz, angenommen sein, einem Ziel, wofür es sich zu leben lohnt, bei uns sind. Du bist ein Gott, der mich sieht, das ist unsere Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Christsein heute gelesen habt. Arthur Wieber hat da eine ganz tolle Andacht drüber geschrieben, dass es hier mit Sehnsuchtsgefühlen zu tun hat. Leib und Seele dürsten nach Gott, dem Lebensspender. Das hat nicht nur mit dem Kopf zu tun, das hat auch mit dem Leib zu tun und auch mit den Gefühlen zu tun. Da ist etwas, das anderes als nur, dass unser leibliches Wohlbefinden gesteigert wird. Darum das Zweite, er rettet. Ich glaube, dass das eine für jeden von uns recht interessante Frage ist, was er von Gott denkt, wie er Gott beschreiben wird. Jemand hat mal gesagt, was Gott für mich ist, dass er für mich ist. Was ich von ihm halte, dass er mich hält. Von der Bibel her gibt es allerdings für Gott eine wirklich richtig treffende Bezeichnung, die wir immer in unserem Herzen tragen sollten, nämlich den Begriff Retter. Mit wirklich richtig meine ich, dass es nicht auch noch anderes über Gott zu denken und zu sagen gäbe, aber Menschen, denen Gott in ihrem Leben wirklich begegnet ist, sagen es so, das ist derjenige, der hat mich errettet. Ohne diese Begegnung mit Gott wäre ich in meinem Leben vor die Wand gelaufen. Das ist natürlich nicht für jeden die gleiche Wand. Schon in der Bibel sind es sehr unterschiedliche Situationen, in denen Gott sehr verschiedene Menschen begegnet und ihnen auch ganz unterschiedliche Aufträge gibt. Aber man kann ja mal überlegen, was wäre, wenn dieser oder jener Mensch, den wir aus der Bibel kennen, Gott nicht begegnet wäre, zum Beispiel Abraham. Der hätte wahrscheinlich jede Menge Kinder von vielen Mägden seiner Frau Sarah bekommen und natürlich auch von den Mägden eben dieser Frau. Er wäre aber nicht Vater des Isaak, des Sohnes der Verheißung geworden. Wenn Gott ihn nicht angesprochen hätte, wenn er der Aufforderung, sich aufzumachen und das Land zu suchen, das Gott ihm verheißen hat, wenn er diesen Aufbruch nicht gewagt hätte. Oder Jakob, sein Enkel, ein verwohntes Müttersöhnchen, wäre ohne das Eingreifen Gottes, ohne diesen Traum auf der Flucht zu seinem Onkel, wo er den Himmel offen sah, ja der ewige Traumtänzer geblieben, der er war. Aber so wurde er zum Vater des Gottesvolkes. Oder Mose, der als Säugling schon aus dem Nil gerettet worden war, würde beim Thema Rettung immer seine Begegnung mit Gott im Dornbusch anführen. Ohne die wäre er als flüchtiger Totschläger Schafhirte seines Vaters Jitro in der Wüste geblieben. Im Neuen Testament würden die Jünger einfache Fischer ganz sicher nicht nur die erste Begegnung mit Jesus nennen, sondern ganz bestimmt auch jene Begegnung am See Tiberias, wo Jesus nach der Auferstehung am Ufer auf sie wartete. Sie wären sonst trotz alledem, was sie mit Jesus erlebt hätten, wären sie wieder Fischer geworden und hätten das gemacht, was sie schon ihr ganzes Leben bis dahin getan haben, bis auf die Zeit, wo sie mit Jesus gingen, wieder neue Fische fangen. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit mir? Was wäre aus dir geworden, wenn Jesus nicht eingegriffen hätte? Was könnte aus dir werden, wenn Jesus in dein Leben eingreift? Welchen Weg hat er für dich? Wo ist das Ziel? Wo ist die Rettung? Was ist mit einem Leben, das ohne Gott ist? Stell dir vor, er ist da, aber es gibt Menschen, die keine Konsequenz daraus ziehen. Ich war und bin es immer noch Lehrer an einer Schule. Wir hatten vor einiger Zeit ein Problem mit unserem Drucker. Wir haben tolle Lehrerstationen und da gibt es auf jeder Lehrerstation so einen Drucker und dann kann man Dinge ausdrucken lassen. Aber dieses Ding funktionierte einfach nicht. Was kann man tun? Ja, da hat jeder seine Idee. Man kann den neu starten lassen, man kann dies und jenes tun. Aber irgendwann waren wir mit unserem Latein am Ende und dann haben wir natürlich, wir haben einen Systemadministrator, der kümmert sich um solche Dinge. Der wurde dann angerufen, herbeigerufen und das Problem war ganz einfach. Wir hatten vergessen, den Stecker einzustecken. Das nehme ich mal als Gleichnis für uns, dass wir von Gott allerhand Ausdruck und Druck erwarten, aber nicht daran denken, den Stecker einzustecken. Das heißt, diesen Anschluss zu Gott zu suchen, das Gebet mit ihm, das Gespräch mit ihm. Das ist das Wichtigste. Das ist die Aussicht in unserem Leben. Dann gibt es auch schön Wetter im Wetter, kein Donnerwetter. Und das Letzte, er hält. Durststiller, er rettet und jetzt er hält. Wenn jetzt der eine oder die andere denkt, dass das doch gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn jetzt diese Jünger Fischer geblieben wären, der hat den entscheidenden Punkt verpasst. Rettung heißt eben, dass mein Leben nicht nur in eine andere, sondern in die richtige Richtung kommt. Dass ich Leben im Vollsinn habe oder wie es der Psalmbeter hier ausdrückt, meine Seele hängt an dir oder noch anders übersetzt, mein Leben hängt ganz von dir ab. Was ist mit dem Halt gemeint, den Gott gibt? Wann brauche ich Halt? Natürlich immer dann, wenn ich ins Schleudern komme. Aber natürlich auch, damit ich gar nicht erst ins Schleudern komme. Da gibt es seine Gebote, seine Weisungen. Aber noch wichtiger ist der Augen- und der Handkontakt. In der großen Bekenntnisschrift der evangelischen Kirche, der ersten Frage des Heidelberger Katechismus, heißt es: Was ist dein einziger Trost? Ein anderes Wort für Halt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann die Antwort, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern meinem Herrn Jesus Christus. Weil der Gottes Zusage, ihn zum König über ganz Israel zu machen, ernst nahm, hat David dann letztlich nicht verzweifelt und konnte er zu seinem Ziel finden. Wenn wir diese Zusage Gottes, und ich bin sicher, Gott hat dir eine Zusage gegeben, einen Plan für dein Leben entworfen. Und das ist ganz wichtig, dass du diesen Plan ausfüllst und begreifst. Einer meiner geschätzten Lehrer, der kürzlich verstorbene Willy Weber, der hat einmal folgendes Gleichnis gebracht. Er sagte, das Leben eines Menschen in der Berufung ist so wie die Einnahme eines Landes. Gott hat dir und hat mir ein Land geschenkt. Stellen wir uns dieses Land mal vor, das Gott uns geschenkt hat, das Gott dir geschenkt hat. Und dann geht es weiter, dann gilt es, dieses Land einzunehmen bis an seine Grenzen. Nicht über diese Grenzen hinauszugehen, denn dann würden wir uns ja etwas anmaßen, was uns nicht gehört. Aber diese Grenzen wirklich auszuschöpfen mit deiner Gabe, die Gott dir schenkt, mit den Möglichkeiten, die Gott dir gibt. Dieses Land einzunehmen ist ein gutes Land, denn es ist ein Geschenk Gottes für dich und du bist nicht allein in diesem Land, sondern schenkt es dir, auch wenn du dieses Land möglicherweise als Wüste ansiehst, in der es nichts zu trinken gibt, in der es nichts zu lachen gibt, sondern vielleicht nur zu weinen. Gott schenkt dir dieses Land und er versorgt dich darin. Er ist da, er geht weiter. Und es lohnt sich, mit ihm ins Gespräch zu bleiben. Du hast ja eine ganze Menge dieser Nachrichten uns nochmal vor Augen geführt, die uns jetzt im letzten Jahr erreichen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir als Krisen haben und wahrnehmen. Die Umweltkrise wahrscheinlich die bedeutendste Krise, wo wir nicht wissen, wie kommen wir da heraus, können trotzdem noch Energie haben und leben. Und die Energie wird immer weniger, aber auch jetzt die Wirtschaftskrise, die wir fürchten, ich weiß nicht, ob sie genauso da ist, Finanzkrise, natürlich der Ukraine-Krieg, wirklich eine Krise für uns alle und, Pandemie scheint überwunden zu sein, aber wer weiß, was alles noch eintritt. Wir leben in einer krisenhaften Zeit, aber ich kann euch als Historiker versichern, die gab es eigentlich immer. Jeder Mensch hatte in jeder Zeit so seine Herausforderungen zu meistern. Aber was tun? Was tun angesichts dieser Situation, in der man ja wirklich verzweifeln kann? Und da habe ich uns noch ein Wort mitgebracht von Karl Barth, einem bekannten Theologen. Der hat dieses Wort, das ich gleich noch lesen werde, 1968 verfasst. Kurz vor seinem Tod hat er ein Telefonat mit seinem Freund Eduard Thurneisen geführt. Und 1968 ist ein sehr interessantes Jahr. Da gab es also auch ganz viele Krisen. Da gab es also auch Wirtschaftskrise, Russland, die Sowjetunion damals, die Sowjetarmee hatte gerade Prag besetzt und die Panzer auch aus Deutschland, damals DDR, fuhren dann in die Tschechoslowakei, nach Prag. Prag wurde besetzt. China zündete die erste Atombombe, also die erste Atombombe in China, testete das gerade aus. Was ist möglich? Was können wir alles kaputt machen? Also eine ganz fürchterliche, interessante, aber doch schreckliche Zeit. Und ratlos war man überall. Und nun in diesem Telefonat, der Thurneisen hat das dann aufgeschrieben, da sagt Barth, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Dieses Es wird regiert kann auch zu deinem und meinem Leitsatz werden angesichts dieses neuen Jahres, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen nicht von den Mächtigen getroffen werden, denen wir uns manchmal ausgeliefert fühlen, sondern allein von unserem Herrn, der in uns, mit uns und für uns sein Regiment aufrichtet. Und wir dürfen wissen, es geht weiter. Deshalb lasst uns mit ihm im Gespräch bleiben. Amen.